Die erste Frage, die ich dir vorlese, ist, nach einer Impfung mit einer mRNA-Vakzin, wie verbreiten sich diese Spike-Proteine, die dann übersetzt werden im Körper? Ist dann der Muskel voll mit dem oder wie funktioniert das?
Ja, es ist eine super interessante Frage. Großteils wird es im Muskel exprimiert und bleibt lokal. Das hat man sich natürlich im Mausmodell recht gut angeschaut. Im Menschen kann man sich das relativ schwer anschauen. Aber eben, es gibt eine lokale Expression. Man weiß auch ungefähr, wie lange das dauert. Also das Protein wird für ungefähr 9 bis 11 Tage hergestellt. Danach ist das im Prinzip weg. Die RNA ist wahrscheinlich um einiges kurzlebiger als das, aber Protein ist eben noch länger vorhanden. Die Muskelzellen sind aber wahrscheinlich nicht der große Treiber, was jetzt die Immunantwort betrifft, sondern es wird die RNA auch von antigenpräsentierenden Zellen aufgenommen. Und man nimmt an, dass diese Zellen wichtig sind für die Etablierung einer Immunantwort, und die Zellen tragen Antigen in benachbarte Lymphknoten. Und man weiß mittlerweile, dass die Germinal Center Reactions in den Lymphknoten eigentlich sehr stark sind, und dass oft mehr als ein Lymphknoten beteiligt ist. Also ganz genau weiß man es nicht. Der Großteil der RNA bleibt lokal, und ein Teil kommt eben mit antigenpräsentierenden Zellen in die Lymphknoten.
Okay, das macht auch Sinn, weil sonst bleibt es, wenn es nur lokal bleibt, wird es nicht viel helfen. Dann ist eine Frage, die kann vielleicht ich beantworten: Verlauf der Virusinfektion bei T-Zell-Depression aufgrund einer Immunmodulation. Diese Frage kommt öfters. Da gibt es nicht wahnsinnig viel Daten, aber es gibt ein paar Studien aus Italien, wo Leute nach Rituximab einen tadellosen Verlauf dieser Virusinfektion hatten und eigentlich keine schwereren Fälle. Aber das sind natürlich noch relativ wenige Publikationen dazu vorhanden. Ich weiß nicht, ob du da mehr weißt. Dann gab es eine Frage, wie hoch sind die Antikörpertiter nach diesen verschiedenen Impfstoffen? Das hast du aber sehr schön gezeigt. Ich glaube, das ist dadurch beantwortet. Eine andere Frage ist, warum muss man den Impfstoff von Johnson & Johnson nur einmal geben? Hat der einen Impfverstärker oder weiß man, ob der Impfschutz kürzer ist als bei den anderen Impfstoffen?
Weiß man noch nicht. Ich meine, von den zugelassenen Impfstoffen ist das der Impfstoff, der am wenigsten Effizienz hat momentan. Das kann damit zusammenhängen, dass er nur einmal gegeben wird. Einen direkten Vergleich mit den RNA-Impfstoffen und einer einfachen Gabe gibt es eigentlich nicht. Aber wie gesagt, Johnson & Johnson waren sich selber auch nicht sicher, ob einmal klappt. Die haben die Studie mit einmal zuerst angefangen, deswegen gibt es da jetzt Daten. Das hat funktioniert, es gibt Effizienz, und deshalb ist er zugelassen worden. Die Studie, wo der Impfstoff zweimal gegeben wird, läuft noch. Also da gibt es eine große Studie in den USA mit 40.000 Teilnehmern, die ist nach wie vor am Laufen, und wir erwarten eigentlich in den nächsten Wochen Resultate. Und es kann durchaus sein, wenn das besser funktioniert, dass das Schema geändert wird. Kann auch sein, dass zwei Impfschemen zugelassen werden. Also das weiß man noch nicht genau, aber kann man schon vorstellen, dass es besser funktioniert, wenn man den zweimal gibt.
Okay, ich muss nur immer wieder erwähnen, es ist relativ jung, diese Erkrankung. Es ist relativ frisch, all diese Impfstoffe. Diese Fragen sind teilweise nicht einfach zu beantworten. Und das betrifft auch die nächste Frage, die ich, glaube ich, beantworten kann. Bedeutet das Immune Memory nach 8 Monaten, dass wir in Zukunft zweimal pro Jahr zur Covid-Impfung gehen werden? Nein, das heißt es nicht. Das ist einfach 8 Monate, ist der längste Beobachtungszeitraum bisher nach Infektion. Das hängt einfach damit zusammen, dass vor, weiß ich nicht, 12 Monaten die ersten Infektionen in Österreich zum Beispiel waren. Dann muss man das ein bisschen analysieren, ein bisschen publizieren, zack, zack, und dann sind es 8 Monate, ist maximal bis jetzt. Viel längere Daten gibt es noch nicht. Und ich glaube, wir müssen wirklich mit der Zeit gehen und schauen, wie es im Sommer ausschaut, wie es nächstes Jahr ausschaut, in den nächsten Jahren aussieht, und dann werden wir das verstehen. Aber ich glaube, es ist einfach noch zu früh, um eben hier eine Auskunft zu geben. Und wie gesagt, 8 Monate ist das höchste der Gefühle bisher. Dann ist eine Frage, wie kann man die zelluläre Immunität gegen Covid-19 überprüfen? Das Labor Berlin, weißt du nicht, was das Labor Berlin ist, aber das Labor Berlin bietet hierfür einen Lymphozyten-Transformationstest an. Ist diese Aussage kräftig im Hinblick auf eine zelluläre Impferfolgsprüfung? Kennst du den?
Nein, ich glaube, das ist schwierig. Es gibt mittlerweile einen Test, der so ähnlich funktioniert wie Quantiferon-Test mit Tuberkulose. Es ist aber grundsätzlich schwieriger, weil es sehr viele D-Zellen gibt, die kreuzreaktiv sind mit humanen Coronaviren. Ja, ich glaube, es ist sehr schwierig. Man müsste auch eine Pre- und Post-Sample haben, also man müsste eine Probe haben vor der Impfung, nach der Impfung. Und auch wenn man dann was sieht oder nichts sieht, weiß man nicht, was das heißt. Also es ist natürlich wissenschaftlich sehr interessant, sich die DC-Antwort nach der Impfung anzuschauen, aber jetzt im Patientenmanagement ist es wahrscheinlich nicht besonders hilfreich.
Ja, ich glaube, es ist ja überhaupt eine schwierige Sache, wie man überhaupt nicht nur Impfsystem, Immunsystem messen kann. Das ist ja alles ein bisschen Humbug, was da bekannt ist, weil außer wenn jemand, sagen wir, keine Leukozyten hat, das ist amtlich und klar, aber so tendenzielle Unterschiede sind wirklich schwer, irgendwie auch interindividuell so schwierig. Womöglich ist eine bestimmte Immunantwort bei mir besser als bei dir und vice versa. Also eben. Okay, dann ein Kommentar eher, aber das passt zur Frage darunter interessanterweise. Wäre es nicht möglich, Interferone zu verabreichen, um die angeborene Antwort zu stärken? Und eine Sekunde davor hat schon eine geschrieben, sämtliche Studien zu rekombinanten Interferon waren allerdings negativ. Ich glaube, das ist alles wahnsinnig schwierig, weil das Interferon braucht man zu einer Zeit, bevor man Symptome hat im Wesentlichen. Das heißt, diesen Zeitpunkt erwischt man beim Menschen nie. Natürlich wird es helfen, wenn man gleichzeitig mit dem Virus Interferon gibt, aber das weiß man halt nicht. Eine Postexpositionsprophylaxe. Ich würde mich das nie trauen zu geben, weil man ja nicht abschätzen kann, ob man selber zu denen gehört, die einen inadäquaten Interferon-Response haben oder nicht. Also insofern sind auch Studien schwierig und ich glaube, das traut sich niemand. Dann eine Frage, CD20-Antikörpertherapie, beeinflusst das auch die T-Zell-Antwort? Meines Wissens nicht, weil es nur B-Zellen eliminiert. Also, aber das kann jetzt nicht ganz ausschließen, weil B-Zellen auch Antigen präsentieren können in einer gewissen Art und Weise, ob es hier einen Einfluss gibt. Aber ich glaube, das Hauptproblem ist, dass es keine B-Zellen und damit keine Antikörper gibt. Okay, dann nochmals an mich, glaube ich. Soviel ich weiß, die MPRSS2-Gen hat eine Androgenrezeptorbindungsstelle im Promoter, ob das auch was erklären könnte, dass der Verlauf schwerer ist bei Männern. Ja, ich kann es nicht ausschließen, ist nicht untersucht worden, aber das TMPRSS2 ist an sich ziemlich breit exprimiert. Also das ist nicht das Mangelprodukt. Und abgesehen davon, dass andere Proteasen hier auch einen Einfluss haben, glaube ich eher nicht, dass das quasi der Bottleneck ist. Dann die Impf. Ja, okay, das geht an dich. Die Impfstoffe verhindern vor allem schwere Covid-Verläufe. Viele Impfstoffe können vor allem bei den Mutationen milde Erkrankungen nicht verhindern. Gibt es schon dazu Daten, ob dann das Problem des Long-Covid auch bei geimpften Personen, die mild erkranken, nach wie vor besteht?
Also das stimmt jetzt so nicht. Also wenn man bei Novavax von 60% Effizienz spricht gegen die südafrikanische Variante, dann ist das gegen symptomatische Erkrankung. Also da muss man aufpassen. Ja, was wahrscheinlich, ich glaube, die haben 100% Effizienz gegen Tod gezeigt und gegen sehr schwere Verläufe, aber die funktionieren nach wie vor die Impfstoffe schützen nach wie vor gegen Erkrankungen, auch leichte Verläufe. Das kommt auf den spezifischen Impfstoff drauf an. Die Frage über Long-Covid ist interessant. Das wisst man nicht, ob eine asymptomatische Infektion da beim Geimpften nach wie vor zu Long-Covid führen kann. Da weiß man noch zu wenig darüber. Es gibt mittlerweile ein paar Berichte von Leuten, die eben Long-Covid haben. Und Long-Covid ist auch so ein schwammiger Begriff. Also das ist auch ein bisschen schwierig. Aber es gibt Berichte darüber, dass Leute, die das hatten und dann geimpft worden sind, quasi keine Symptome mehr hatten danach. Ich glaube, das muss man alles weiterverfolgen und das ist einfach nur nicht klar.
Vielleicht kann ich einen kurzen Einwurf in eigener Sache sagen. Das Billroth-Haus hat eine weitere Veranstaltung am 7. April zu Langzeitauswirkungen einer Covid-Infektion falls Sie das interessieren wird. Dann gehen wir weiter. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit eines ADE, ich nehme an, Antibody-Dependent Enhancement Effects bei den inaktivierten Virusimpfstoffen einzuschätzen?
Ich kann das beantworten. Die Geschichte ist, diese ADE ist natürlich aufgekommen, weil bei Katzen-Coronaviren oder Felinen-Coronaviren kann das vorkommen und man hat es in Tiermodellen für SARS-Coronavirus 1 gesehen. Vor allem, aber nicht nur, mit inaktivierten Impfstoffen, die mit Formalin inaktiviert wurden. Man hat jetzt wirklich hart daran gearbeitet, ein Modell zu erstellen, wo man das auch für SARS-Coronavirus 2 sieht. In Frettchen, in Hamstern, in allen möglichen Tieren. Man hat die Viren mit Formalin lange behandelt, man hat die sogar erhitzt und so weiter und so fort. Es hat niemand geschafft, einen ADE-Phänotyp im Tiermodell zu sehen. Und im Menschen haben wir es bis jetzt auch nicht gesehen. Also ich bin mir nicht sicher, dass wir das sehen werden. Ich glaube, die Chance dafür ist recht gering.
Okay, das wäre beruhigend. Dann natürlich die Frage zum Tage. Welche Risiken bestehen tatsächlich bei AstraZeneca-Impfstoffen, also Sinusvenenthrombose, Pulmonalembolie, vor allem im Vergleich mit anderen Impfstoffen?
Ja, das kommt darauf an, welche Datensätze man sich anschaut. Also immer die britischen Datensätze zu, was sind es, 11 Millionen Geimpften angeschaut, da gibt es eigentlich keine Unterschiede. Und die Raten an Thrombosen, auch Sinusvenenthrombose, dort sind extrem gering. Die Häufung in Deutschland ist natürlich was untersucht werden muss und ist natürlich besorgniserregend. Andererseits hat man das eben in anderen Ländern nicht gefunden. Also man muss jetzt warten, was da rauskommt, wenn sich die EMA die größere Datenlage ansieht. Mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Aber auch wenn es der Fall wäre, wäre es nach wie vor eine sehr geringe Rate.
Okay. Dann, ich glaube, waren ein paar Fragen, die wir jetzt eh schon mit Long-Covid und Impfung schon beantwortet haben. Dann die Frage, wie gut ist die Datenlage zur Wirksamkeit des Sputnik-Impfstoffs, vor allem im Vergleich zu den bereits zugelassenen Impfstoffen?
Ja, grundsätzlich, was die Publikationen betrifft, schaut der ganz gut aus. Und die Strategie an sich ist auch nicht blöd. Man gibt zwei verschiedene Adenovirus-Vektoren. Man hat also nicht mit Vektorimmunität zu kämpfen, beziehungsweise nicht so viel. Natürlich haben wir gegen Adenovirus 5, der Teil vom Sputnik ist, Immunität. An sich ist das keine ungute Idee und die Daten schauen recht gut aus. Das Problem bei Sputnik ist, dass die Kommunikation am Anfang ein Wahnsinn war. Die haben den Impfstoff nach einer Phase-2-Studie in weniger als 80 Leuten für sicher und effektiv erklärt. Und das zerstört natürlich ziemlich viel Vertrauen in den Impfstoff. Er wird aber jetzt in vielen Ländern eingesetzt. Ich glaube, Serbien verwendet ihn, Ungarn verwendet ihn, soweit ich weiß. Und man wird dann eben in der Population sehen, wie gut der wirklich ist. Aber die Phase-3-Studie hat nicht schlecht ausgeschaut.
Mhm. Ja, stimmt. Ein Kommunikationsdesaster. Hier eine etwas längere Frage. Spricht man bei einer voll immunisierten Person derzeit über 7 Tage nach der zweiten Teilimpfung von einem Impfdurchbruch bereits bei einem PCR-Nachweis von SARS-CoV-2, auch ohne Symptome, oder erst, wenn bei dieser Person Symptome auftreten? Und dann, ob die gemeldet werden, aber ich nehme nicht an, dass du unser Meldesystem hier kennst.
Ich kenne mich mit dem österreichischen Meldesystem nicht aus, aber ja. Grundsätzlich, da die Definition von Effizienz symptomatisch war, würde ich mal annehmen, dass es dann nicht ein Impfdurchbruch wäre, sondern eine asymptomatische Infektion, aber trotzdem keine Erkrankung. Ne?
Ja. Okay. Warte kurz, jetzt muss ich ein bisschen schauen, wie die Infektion von Geimpften und welche Unterschiede zwischen den verschiedenen Impfstoffen, ich glaube, das haben wir jetzt schon. Werden geimpfte Personen durch Wildvirusinfektionen geboostert? Vermutlich. Gibt es verlässliche Surrogat-Antikörper, messbar mit konventionellen oder kompetitiven ELISAs für eine neutralisierende Immunantwort?
Ja, das kommt jetzt auf den Assay drauf an, der verwendet wird, aber die Korrelation zwischen Bindung zu Spike oder RBD und Neutralisierung ist normalerweise sehr, sehr gut. Also da hat man teilweise R-Squares von über 0,9. Das heißt, man kann im Prinzip, das kommt jetzt wirklich auf den Assay drauf an und wie die Daten zum Assay sind, wirklich anhand der ELISA-Bindung vorhersagen, wie stark die Neutralisation ist. Es geht nicht mit allen Assays und man muss aufpassen, weil ein Nukleoprotein-Assay wird da niemals eine gute Aussage treffen können. Und es kommt auch darauf an, ob das ein quantitativer Assay ist oder nicht. Aber grundsätzlich, ja, man muss halt dann schauen, ob es zu dem speziellen Test Daten dafür gibt. Und wenn es die gibt, dann kann man das schon machen.
Okay, die gleiche Person fragt auch, ob es eine serologisch messbare Vektorimmunität gibt. Verstehe ich nicht ganz.
Ja,
Kannst du das
gibt's,
nochmal?
kann man messen. Das ist teilweise in den Studien auch gemacht worden. Also AstraZeneca zum Beispiel hat dann gemessen, wie stark die neutralisierende Antwort gegen dieses Schimpansen-Adenovirus war. Und bei CanSino, die verwenden Adenovirus 5, hat man das auch gemessen und man hat eigentlich gesehen, dass der Impfstoff besser funktioniert hat. Umso besser funktioniert hat, umso weniger Vektorimmunität das da war. Ob das kommerziell verfügbar ist, weiß ich nicht, aber durchführen kann man die Tests auf jeden Fall.
Okay, warte mal kurz. Eine Frage zur Impfreaktion bei Astra, die ja eigentlich stärker ist als bei den mRNA-Impfstoffen, wo man sie erwartet hat, zumindest in Österreich. Also alle, die ich kenne, sind auch hochfiebernd. Gibt es irgendeinen Hinweis darauf, dass das Ausmaß dieser Impfreaktion mit dem Aufbau einer Immunität korreliert? Oder sind das nur quasi ungewollte Adenovirusreaktionen?
Ich glaube, man kann da bisher keine Korrelation feststellen, auch bei den RNA-Impfstoffen nicht. Man muss aber sagen, das ist vielleicht jetzt unerwartet gekommen. Allerdings, wenn man sich die Publikationen anschaut, war von vornherein klar, dass der AstraZeneca-Impfstoff eine genauso starke Impfreaktion hervorruft wie die RNA-Impfstoffe nach der zweiten Impfung. Man hat das sogar versucht ich weiß jetzt nicht, ob sie Paracetamol gegeben haben oder was anderes, aber man hat da sogar einen Arm in der Phase 2 gehabt, wo man eben von vornherein die Entzündung behandelt hat und geschaut hat, ob die Impfreaktion runtergeht, was nicht wirklich der Fall war. Also man hat das gewusst, ich glaube, das ist schlecht kommuniziert worden. Ich glaube, grundsätzlich AstraZeneca hat ein Kommunikationsproblem. Also ja.
Ja, aber die kommen schon auch ungünstig. Man muss auch sagen, ich glaube, das war nicht die erste Firma, die Oxford angesprochen hat, aber die waren doch willens, es so billig zu geben dann, was ja auch eine soziale Komponente ist, die man jetzt nicht ganz vergessen darf, finde ich. Also irgendwie werden die schon auch ein bisschen ungeschickt sind sie, aber es ist immer leicht, von der anderen Seite zu reden. Okay, dann ist oft die Frage bei Immundefekten oder bei Autoimmunerkrankungen, ob es da irgendwie eine Präferenz für bestimmte Impfstoffe gibt es da, weißt du da Daten eigentlich?
Eigentlich nicht. Grundsätzlich es sind beide Arten von Impfstoffen nicht lebende Impfstoffe. Das heißt, wenn man immunsupprimiert ist, sollten beide kein Problem darstellen. Was Verstärkung von Autoimmunreaktionen betrifft, ist es auch nicht so klar. Da gibt es eigentlich zu wenig Daten. Ob da der AstraZeneca oder eben die RNA-Impfstoffe besser wären, ist nicht ganz so klar. Also das muss man sich noch anschauen. Aber grundsätzlich hätte ich noch nichts davon gehört, dass einer der Impfstoffe da besser wäre beziehungsweise mehr Probleme verursachen würde.
Jetzt sehe ich einmal eine andere Frage. Oh, gibt es bei den Referenten irgendwelche Interessenskonflikte? Oft wird das extra noch angegeben. Danke, nein, ich habe keinen. Hast du
Ja,
einen?
habe ich. Gebe ich normalerweise an. Wir haben Patente auf einen Impfstoff, den wir hier entwickeln, der auf einem Newcastle Disease Virus Vektor beruht. Der ist gerade in Vietnam in Phase 1 gegangen, geht nächste Woche in Thailand in Phase 1 und vermutlich auch in Brasilien. Und wir haben Patente auf serologische Assays. Gehört da der Uni, aber ich werde als Inventor, also als Erfinder angeführt.
Okay. Ich sehe, dass es da noch unfassbar viele Fragen gibt. Hast du eine Ahnung, wann Novavax und Valneva zugelassen werden?
Nein, also Novavax hat jetzt schon, die hatten Interim-Resultate in Südafrika, in Großbritannien vor einigen Wochen. Die haben jetzt quasi die 90-Tage-Resultate rausgegeben. Das waren damals die 60-Tage-Resultate. Ich glaube, die brauchen noch ungefähr einen Monat, bis sie zur FDA gehen können. Gefeilt wurde noch nichts, aber ich glaube, die werden das zum gleichen Zeitpunkt in Europa und in den USA machen. Und ich nehme mal an, das wird in den nächsten 1 bis 2 Monaten passieren. Hoffentlich, weil der Impfstoff schaut eigentlich ganz gut aus. Mit Valneva ist es schwieriger. Ich weiß nicht, ich glaube, die sind in Phase 1. Das kann noch eine Zeit lang dauern. Ich verfolge das aber nicht hundertprozentig. Also.
Okay. Dann ist eine Frage: Gibt es Daten zur Wirksamkeit von APN01 bzw. TMPRSS2-Inhibitoren, APN01, also Aperion? Das ist das rekombinante ES2. Ich habe gestern mit Josef Benninger telefoniert, darum weiß ich, dass jetzt die ersten Daten draußen sind. Die Studie war underpowered, weil sie weniger Events hatten, als sie berechnet hatten. Und es ist wohl ein geringerer Intensivaufwand oder Beatmungsaufwand, aber im Survival, dass der Endpunkt war, ist kein Unterschied. Aber ich glaube, das ist auch eine schwierige Studie. Es waren nur 200 oder es waren relativ wenig Patienten. Insofern glaube ich, ist das noch nicht so beendet, aber das war jetzt noch nicht so aussagekräftig. Und von TMPRSS2-Inhibitoren habe ich ehrlich gesagt, weiß ich nichts. Dann gibt es eine Frage, wenn Thrombozyten quasi infiziert werden können, ob man damit Thrombozytenkonzentraten des Virus weiterverteilt. Ich weiß nicht, ob es eine aktive Replikation geben kann, ob das geht in Thrombozyten, um ehrlich zu sein. Aber Tatsache ist nur, dass sie es exprimieren bei den Rezeptoren und dass es auch schon gefunden wurde in Thrombozyten. Aber ob Konzentrate damit, das weiß ich nicht, Nina. Okay. Ich muss ein bisschen, es ist ein paar Fragen sind, waren schon. Kann man die angeborene frühe Immunantwort stärken, unterstützen? Nein. Das ist, weil man weiß es ja nicht vorher. Also man hat ja keine genuin bekannt angeborene. Ich kann ja gegen verschiedene Infektionen verschieden reagieren. Insofern ist das nicht vorhersagbar, ob man eine zu unterstützende hat, selber oder nicht. Ich glaube, diese Sachen sind leider nicht möglich. Wenn die erste, vielleicht du, ersten zwei Impfungen mit Vektorimpfstoff, kann später zum Beispiel auf einen mRNA-Impfstoff gewechselt werden, falls man braucht.
Grundsätzlich wahrscheinlich überhaupt kein Problem. Es gibt eigentlich keine Studien dazu. Es gibt in Großbritannien momentan eine Studie, wo eben der Vektorimpfstoff einmal gegeben wird und dann der RNA-Impfstoff danach. Wir nehmen an, dass das immunologisch sogar besser ist, dass man da eine bessere Immunantwort kriegt. Aber wie gesagt, da muss es jetzt ein paar Studien geben. Man muss sich die Daten anschauen und vor allem die Sicherheitsdaten anschauen. Grundsätzlich glaube ich aber nicht, dass das ein Problem, sein könnte.
Okay. Gut, ich verliere langsam den Überblick. Wir sollten,
Über
also
100
viele wollen
Fragen.
wissen, wie es mit AstraZeneca weitergeht, aber ich befürchte fast, dass du das nicht beantworten kannst. Einer sagt, unsere Antworten sind wie ein delphisches Orakel. Danke. Das liegt, ja, das liegt an der Natur der Sache. Darum gibt es auch so viele Fragen, aber. Nochmal, vielleicht nochmal Wiederholung, weil das auch öfters gefragt wird. Bitte nochmals kurz eine Stellungnahme zur sterilen Immunität.
Ja, das ist schwierig. Also die meisten Impfstoffe, viele der Impfstoffe, die intramuskulär oder intradermal gegeben werden, induzieren eben nur eine systemische Immunantwort, was jetzt Antikörper betrifft. Das heißt, IgG, monomeres IgA, aber man kriegt keine mukosale Immunantwort. Mit den zellulären Immunantworten ist es ein bisschen anders. Und wenn man jetzt sich mit einem Virus infiziert, kann es eben sein, dass es zuerst zu einer Replikation in den oberen Atemwegen kommt. Und wenn da nicht viel Antikörper, mukosale Immunantwort da ist, um das abzublocken, dann kommt es am Anfang zu einer Replikation. Die Lunge, was jetzt Antikörper betrifft, wird vor allem vom IgG geschützt. Das heißt, die Impfstoffe wirken sehr gut gegen eine Erkrankung, vor allem gegen schwere Erkrankungen. Aber es sind eben nicht optimal, um vor Infektionen zu schützen. Da bräuchte man wahrscheinlich einen Impfstoff, der mukosal gegeben wird. Und dadurch kann wahrscheinlich eine intramuskuläre Impfung nicht 100% vor einer Infektion schützen. Es ist aber schon so, dass diese IgG-Antikörper, die man systemisch macht, zum Teil auch auf den mukosalen Oberflächen landen, nur eben nicht so effizient wie eine sekretorische IgA-Antwort, die wirklich lokal gemacht wird. Also, wie gesagt, das ist bei Influenza ähnlich. Der alte Pertussis-Impfstoff, der zelluläre Impfstoff, hat zwar eine sterilisierende Immunantwort ausgelöst, der neue macht es aber auch nicht mehr. Also da braucht man mehr Studien zu sehen, wie effizient das ist. Aber grundsätzlich würde ich nicht erwarten, dass die Impfstoffe unbedingt eine sterilisierende Immunantwort hervorrufen.
Ich habe jetzt noch eine Frage aufgeschnappt, die mehrfach vorkommt, die fragliche Integration des Adenovirus oder der adenoviralen DNA ins Genom. Kann man das ausschließen? Ist das sicher nichts?
Soll jetzt wissenschaftliche Antworten ausschließen, kann man gar nichts. Es ist extrem unwahrscheinlich. Warum sage ich das? Das sind Viren, die nicht replizieren können. Das heißt, man gibt da eine gewisse Anzahl von Viren, die docken an Zellen an, gehen in Zellen rein und verursachen dann eben, dass das Glykoprotein vom SARS-CoV-2 exprimiert wird. Aber die vermehren sich nicht. Und was macht man jetzt, was passiert jetzt während einer Adenovirusinfektion? Und wir alle hatten schon Adenovirusinfektionen, vermutlich viele. Das Virus infiziert uns, fängt an zu replizieren, es breitet sich im Körper aus, kommt das Adenovirus darauf an, entweder in den Atemwegsbereichen oder im Gastrointestinalbereich. Und es infiziert wahnsinnig viele Zellen. Und wir sehen keine Integration der DNA von diesen Adenoviren in menschlichen Zellen. Und wie gesagt, schon aus dem Grund ist es sehr unwahrscheinlich, dass man das mit einem Vektor sehen würde, wo es eben kaum oder gar nicht zu einer Vermehrung kommt und wo kaum Zellen, also jetzt im Vergleich zur Virusinfektion, infiziert oder infiziert werden. Also ich glaube, das ist ein theoretisches Risiko, das minimal ist und das praktisch eigentlich kein Problem sein sollte.
Okay, dann ich habe jetzt noch drei kleine Fragen. Eine Person fragt, warum soll ein Gesunder, der sich durch die Krise gekommen ist, sich einem Hintergrundrisiko aussetzen? Meine Antwort ist, weil er nicht allein auf der Welt ist und es auch eine soziale Komponente der Impfung gibt, nämlich für die Umgebung.
Ich glaube, da kann man noch was dazu sagen. Wir werden das Virus nicht eliminieren. Das wird uns bleiben. Das wird das humane Coronavirus 5 werden. Wenn ich mich jetzt nicht angesteckt habe, weil ich mich vernünftig verhalten habe und mich dann in 3 Jahren damit anstecke, aber keine Immunität habe, kann ich trotzdem eine schwere Erkrankung kriegen. Wenn ich es schaffe, dass ich mich über die nächsten 30 Jahre als heute gesunder, junger Erwachsener, es schafft, dass ich mich die nächsten 30 Jahre nicht anstecke, aber dann anstecke, habe ich vielleicht eine sehr schwere Erkrankung. Also das Virus wird nicht verschwinden. Und Leute, die sich nicht immunisieren oder die sich nicht impfen lassen, werden irgendwann infiziert werden und dann kannst du erst zu einer schweren Erkrankung kommen.
Okay, und vielleicht eine abschließende Frage. Hast du eine Ahnung, wie es mit der Impfstoffentwicklung für Kinder aussieht? Ist da was am Horizont, das man abschätzen kann?
Ja, es ist schwierig einzuschätzen. Also Moderna hat ja eine Studie angefangen, wo sie bis zu 12-Jährigen runtergegangen sind und jetzt gehen sie bis zu 6 Monaten runter. Es ist eben die Frage, wie gut verträglich der Impfstoff im Endeffekt in diesen Altersgruppen ist, weil wir wissen, die RNA-Impfstoffe, die Vektorimpfstoffe lösen viel Reaktogenität hervor und wir wissen auch, dass das in Kindern meistens viel höher ist. Das ist auch der Grund, warum man die Pertussis-Impfung von zellulär zu azellulär umgestellt hat, beziehungsweise warum in den 80er Jahren die Influenza-Impfung von einem Whole-Virus oder Ganz-Virus-Impfstoff zu einem Split-Virus-Impfstoff umgestellt worden ist. Das heißt, es kann schon sein, dass die RNA-Impfstoffe verträglich sind in bestimmten Altersgruppen, aber vielleicht auch nicht. Nur kommen da eben Impfstoffe wie der von Novavax nach, die viel weniger Reaktogenität haben und die vermutlich in Kindern sehr geeignet sind. Ich nehme mal an, dass man da Impfstoffe bis Ende des Jahres hat. Und es ist ja auch wichtig zu sagen, dass wenn man solche solche Impfstoffe in Jugendlichen und Kindern testet, muss man die nicht auf Effizienz testen. Das heißt, ich brauche nicht diese 40.000 Leute-Studien, wo ich Infektionen verfolge, sondern ich muss einfach nur zeigen, dass der Impfstoff sicher ist und dass eine Immunantwort ausgelöst wird. Das heißt, das macht die Sache um einiges einfacher. Also ich schätze mal, bis Ende des Jahres wird es da auch was geben.
Okay, lese gerade eine Antwort, dass Impfen keine soziale Komponente hat. Oh ja, hat schon, meiner Meinung nach. Aber ist wurscht. Eine allerletzte Frage jetzt über nasale Impfstoffe. Es gibt irgendwie Geschichten offensichtlich, dass es in Finnland hier eine Entwicklung gibt. Ich nehme an, dass mehrere versuchen, sowas zu entwickeln. Bist du da kundig?
Ja, es gibt in Spanien eine Entwicklung von einem adenuvierten Lebendimpfstoff. Es gibt eben in Finnland eine Entwicklung. In den USA und in Indien gibt es Lebendimpfstoffe, die entwickelt werden, die auf codon deoptimisierten Viren basieren. Es gibt in den USA eine Firma, ich glaube, Vaxart heißen die, die einen oralen Adenovirus haben, den man quasi unter die Zunge gibt. Und da kommt jetzt mein Conflict of Interest ins Spiel. Wir arbeiten auch an einem internasalen Impfstoff mit dem NDV-Vektor. Also die sind hinten nach. Ich weiß nicht, wann man da erwarten kann, dass die wirklich am Markt sind. Es gibt Entwicklungen. Die Frage ist nur, ob die fertig entwickelt werden oder ob die irgendwo auf der Strecke liegen bleiben, sobald das Problem SARS-CoV-2 großteils beseitigt ist.
Okay, gut. Ich glaube, wir haben jetzt, soweit ich das überblicken kann, noch doch sehr viele Fragen beantwortet. Lieber Florian, ich danke dir nochmal sehr herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, in deinem Weingarten zu uns zu kommen, quasi.
Der ist aus Wien. Das Foto ist aus Wien.
Ja, jetzt habe ich mir schon gedacht, dass es
Ja.
nicht weit von Wien zumindest weg ist, ja. Okay, also danke, danke vielmals. War super, war sehr interessant. Ich bedanke mich auch bei Ihnen für Ihr Interesse und ja, wir sehen uns, wenn Sie Lust haben. Das gefällt mir, das sagt der ZDF immer, wenn Sie Lust haben, wieder am 7. April. Danke vielmals, schönen Abend allen.
Danke für die
Wiedersehen.
Einladung.
Ja, danke auch nochmal.